Hallo und herzlich willkommen zu Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld. Heute zu unserer 20. Folge. Ich begrüße im Homestudio Rebecca.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich. Wir sind heute auch mal wieder ganz unter uns, übrigens.
Mein Name ist Stefan, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt. Und wir wollen heute darüber sprechen, was wir im Sommer eigentlich so lesen. Also was es dieses Jahr für uns für Sommerlektüren gibt und was wir ganz allgemein empfehlen können. Das ist so ein bisschen unser Plan, jetzt wo wir ja fast volljährig sind auf der ganzen Welt.
Noch nicht ganz. Oh, jetzt hast du es, naja. Genau, aber wir haben einfach uns überlegt, warum nicht ständig feiern, wenn man irgendwelche vermeintlichen Meilensteine erreicht. Also Folge 20, nächstes Jubiläum.
Genau. Ja, wir sind ja immer noch, wie habe ich das letztens genannt in unserer vorletzten Folge, mit Nicolas Wörl habe ich das irgendwie bezeichnet. Die aktuelle Situation, ja genau, die hält ja an. Wir kommen ganz gut durch den Sommer, hoffe ich. Ich hoffe, ihr auch. Und bevor wir jetzt anfangen mit unserer Literaturbesprechung, ja, mal an dich, Rebecca, die Frage, wie geht's dir denn? Was machst du in der vorlesungsfreien Zeit? Und wie läuft's bei dir?
Also ich muss sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist. Ich habe ja auch mittlerweile zwei verschiedene Jobs und für mich fühlt sich das sowieso nicht an wie vorlesungsfreie Zeit. Von daher, außer dass wir natürlich, wir haben ja auch dieses Semester ein Seminar zum Podcasten gegeben in den Geisteswissenschaften. Mhm. Und da sind wir jetzt erstmal mit den Sitzungen durch. Deswegen ist das sozusagen die einzige Zäsur zum Semester. Aber ansonsten ist bei mir alles wie immer. Ist auch immer noch viel los und von daher fühlt es sich für mich jetzt noch nicht so frei an. Ich habe aber bald Urlaub. Und du?
Bei mir sieht es ähnlich aus. Also es ist ja sowieso, geht ja ineinander über, die Vorlesungszeit und die vorlesungsfreie Zeit. Genau, das Seminar hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch den Studierenden, die uns jetzt bestimmt alle zuhören. Also viele Grüße an unsere tolle Seminargruppe. Und genau, da kommen bald die nächsten Aufgaben auf uns zu. Aber ansonsten überlege ich gerade, was ich mache. Ich lese viel, ich versuche zu schreiben, so gut es geht. Ist im Sommer immer schwierig, weil man durch die Hitze ja nicht so gut nachdenken kann. Was heißt Hitze? Ich meine, gerade ist heute der erste Tag, in dem es wieder ein bisschen wärmer ist, kann man sagen. Aber ich bin auch eigentlich ganz zufrieden, bin guter Dinge, habe auch bald Urlaub und werde da viel lesen. Das ist ja auch das Thema unserer heutigen Folge.
Genau, so kam nämlich auch die Idee ein bisschen zustande, aber das erzählt Stefan vielleicht gleich noch. Ich weiß es noch gar nicht, er hat mir noch nicht verraten, wie er den Einstieg dieser Folge gestalten möchte.
Also bevor wir jetzt anfangen mit unserer Sommerliteratur, mit unserer persönlichen Empfehlung, erstmal die Frage an dich, weil ich hätte mir auch Gedanken darüber gemacht, was ist für dich eigentlich Sommerliteratur oder Sommerlektüre? Also was zeichnet das für dich aus und was für ein Gefühl ist damit verbunden?
Ja, als wir so ein bisschen überlegt haben, ob wir was dazu machen, ich muss persönlich sagen, wenn ich jetzt wirklich so ganz klischee-mäßig das so mir überlege als Literatur, die man so im Urlaub irgendwie so bei den meisten Leuten am Strand, ich bin jetzt nicht so oft am Strand, aber das ist ja so das Bild, was einem da in den Kopf kommt, dann hat das bei mir erstmal überhaupt keinen Effekt, weil ich einfach immer das lese und mitnehme irgendwo hin, was sowieso gerade auf meinem Substapel ungelesener Bücher liegt. Ich mache da persönlich gar keine Unterschiede, habe aber dann auch noch viel über diese ganze, was ist überhaupt Sommerlektüre-Sache nachgedacht. Aber ja, ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon erzähle oder ob ich das später mache. Ich gebe es wieder an dich zurück.
Ja, ich hätte mir da so auch Gedanken drüber gemacht und das wieder ähnlich wie in unserer Filmfolge, unserer Weihnachtsfolge, hatten wir ja drüber geredet, was eigentlich Weihnachtsfilme für uns sind. Wir hatten da einen kleinen Katalog aufgestellt mit Kriterien. Und diesen Kriterienkatalog habe ich jetzt auch wieder und ich könnte einfach mal von vorne ja anfangen, einfach mal, was ich mir da so überlegt habe und vielleicht kannst du dann einhaken, wenn du deinen Punkt nennen willst. Ja, also es sind auch so 5 Punkte, vielleicht auch eher so als Tipps zu verstehen, wie man so seinen Koffer auch packen könnte mit Literatur. Tipp 1, das Buch muss je nach Länge des Urlaubs ein dickes Buch sein. Es muss dann sozusagen ein proportionales Verhältnis herrschen, weil wenn man 5 Wochen lang weg ist und keine Möglichkeit hat, in diesem Land oder in dem Ort, wo man ist, dann ein neues Buch zu kaufen oder Zeitschriften, ja, das ist dann doof. Deswegen sollte man sich da ein dickes Buch einpacken.
Wenn man so irgendwo abgeschnitten ist von der Zivilisation, wo es gar keine Bücher gibt.
Ja, also ich war ja vor, wie lange ist das jetzt her? Vor 2 Jahren in Korea. Und ich glaube, gut, deutsches Buch hätte ich da vielleicht echt nicht gefunden, englische vielleicht. Aber da hätte ich mir dann auch ein dickeres Buch gewünscht, weil ich nur ein dünnes dabei hatte.
Und was hast du dann gemacht? Einfach nicht mehr gelesen?
einfach nicht mehr gelesen, mehr Podcast gehört. Wobei es natürlich auch ein bisschen doof ist, immer so ein dickes Buch mit rumzuschleppen. Deswegen bin ich noch nicht zu gekommen. Das ist nämlich gleich der zweite Tipp. Natürlich am besten ein Taschenbuch, weil so ein Hardcover will ja niemand mitschleppen, wenn man wirklich unterwegs ist. Und ja, deswegen vielleicht als E-Book. Ich habe noch keinen E-Book-Reader, weil ich da irgendwie vielleicht ein bisschen ja oldschool und konservativ bin. Ich mag Bücher sehr gerne. Oder was ich sehr gerne ja, mag, den Verlag mochte ich schon immer sehr gerne, den gelben Verlag, der Reklam-Verlag, der hat auch echt viele Klassiker, die man noch nicht kennt und die kann man gut mitnehmen. Habe ich jetzt auch wieder in Planung.
Hast du noch welche so aus der Schule? Ich habe ja noch so diesen Stapel von Kram, den man irgendwie mal so lesen musste. Und ein paar,
ja, pass auf,
auch, die man so gekauft hat.
Das greift jetzt ein bisschen meine Literaturpläne vor, aber ich kann dir mal was zeigen, was wirklich so ein bisschen Schulliteratur ist, was ich diesen Sommer auf jeden Fall lesen werde.
Oh Gott, Werther. Nein. Oh, der Sandmann. Ja, sehr gut. E.T.A. Hoffmann. Ihr könnt es ja nicht sehen, was Steffen mir zeigt.
Genau, E.T.A. Hoffmann als Reklam. Und passend dazu habe ich mir als Reklam noch eingepackt, das ist nämlich jetzt ganz neu, erst im Juli erschienen, von Sigmund Freud, Das Unheimliche. Weil in diesem
also
Buch
das
analysiert...
Buch ist natürlich nicht ganz so neu, aber die Ausgabe meint... Für alle, die sich
Buch
denken, Freud?
Genau, Sigmund Freud. Den werdet ihr wahrscheinlich alle kennen und ich habe noch nie was von dem gelesen, immer nur gehört und Das Unheimliche spricht mich als Horrorfan natürlich sehr an und analysiert eben in dem Buch Das Unheimliche der Sandmann. Deswegen werde ich beide Bücher lesen, die sind auch nicht sehr dick.
Sehr spannend. Kleiner Spoiler schon für die Liste. Was war das
genau,
jetzt? War das noch zwei oder drei?
Das war jetzt Tipp 2, also mit dem Format, dass man ja darauf achten muss. Wenn man halt wirklich verreisen sollte und nicht nur im Park oder auf Balkonien sich aufhält, dann könnte man natürlich daran denken, dass man das Buch irgendwie, ja, dass es ein gutes Format hat. Und ja, jetzt kommen wir schon eher in so das, was du meintest, in dieses Subjektive rein, wo man gar nicht mehr so genau sagen kann, was ist eigentlich Urlaubsliteratur, weil, naja, ich meine, muss es jetzt zum Thema Strand oder muss es irgendwie, ne, muss Sonne drin vorkommen oder vielleicht reisen Leute ja auch lieber in kältere Regionen, deswegen ist es natürlich total subjektiv. Aber was ich mir da notiert habe, ist in der Regel, wenn man da wirklich in der Sonne liegt oder am Strand und es eben dick ist und so weiter, dann sind das in der Regel für mich zumindest ja Romane, die unterhaltsam sind und leicht zu lesen. Vielleicht, ja, was sagst du dazu? Also ich meine, es ist ja auch relativ, was leicht zu lesen ist, aber...
Ah, ich glaube auch total, dass das die allgemeine Wahrnehmung von Sommerlektüre ist. Ne? Also, dass das Erste ist, wo man denkt, sowas leicht zu konsumierendes und so ein bisschen, ja, so wie der Sommer. Ne? Luftig, fluffig. Also ich glaube, das wäre so das, was man als Erstes denkt, wenn man Sommerlektüre hört.
Mhm, genau. Und deswegen, ja, es ist halt ein schwieriger Punkt, habe ich mir trotzdem natürlich notiert. Als Punkt 4 dann eben, was ich schon gerade gemeint habe, muss es ein sommerliches Thema haben? Was ist überhaupt sommerliches Thema? Weil da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen. Was sind eigentlich gute Themen für diesen Sommer? Also kann man sich jetzt nochmal irgendwie Klassikern widmen, die auch was mit ja, Isolation, Krankheit zu tun haben? Gibt es auch bestimmt spannende Romane und auch ja, Sachbücher dazu.
Rebecca nickt. Ich nicke so, weil wir das schon mal kurz... Ich so wartend auf den nächsten Fakt. Ja, ich frage dich gleich nochmal, was du denn persönlich noch dazu sagst. Deswegen, dann hau mal deinen fünften.
Ja, der fünfte ist eher so wie so ein ganz toller Lifehack, ein ganz toller Tipp, was ich immer als, ja, total gewinnbringend erachte. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Oder was heißt gesagt? Du wusstest das natürlich auch, dass man das gut machen kann. Ist jetzt nicht so weltbewegend. Aber ich finde es immer ganz spannend, wenn man eben versucht, ja, ein paar Länder sich zu erschließen, dann eben ein Buch zu lesen, was in der Gegend spielt oder was von einem Autor, Autorin aus dem Land geschrieben wurde, in dem man sich befindet. So, ja, das habe ich eigentlich jetzt die letzten Jahre immer ganz gut durchgezogen. So zum Beispiel habe ich in Südkorea Han Kang gelesen, die ja sehr bekannt ist, in Deutschland mittlerweile auch die Vegetarierin. Mhm. Und in Rumänien, ja, in dem Teil Rumäniens, das man auch als Transsilvanien, Siebenbürgen bezeichnen kann, habe ich Dracula gelesen, ohne zu wissen, dass Dracula ja auch zur Hälfte in London spielt. Das Buch von Bram Stoker. Das war trotzdem toll, weil der Dracula beginnt ja in Rumänien und es war dann schon schön, sich dann die Burg, also die Vorbild war für das Buch, nochmal anzusehen.
Und ist es denn, weil ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber das war doch aber auch erdacht, oder? Also auch eine Imagination von dem, was da steht, oder ich weiß gar nicht wie.
Ja, Rebecca, es gibt keine Vampire. Entschuldigung, dass ich dich da enttäuschen muss. Also was meinst du? Das historische Vorbild ist Vlad Tepes.
Nee. Ich meine einfach nur aus Autorinnenperspektive imaginiert, oder?
Wie meinst du?
Also ich glaube,
das musst du mir und uns vielleicht genauer erklären.
Sie war
erklären.
Doch gar nicht da, oder doch? Ich weiß es nicht mehr.
Ach so, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob Bram Stoker da war, aber letztendlich ist das historische Vorbild ja Vlad Tepes, über den kann ich jetzt gar nichts Genaueres sagen. Das ist auf jeden Fall ein berühmt-berüchtigter ja, ich glaube, Feldherr gewesen, der eben als der Pfähler bekannt war, der dann seine Opfer aufgefehlt hat und so. Deswegen wurde das so ein bisschen daraus gesponnen. Und zumindest kannte Bram Stoker diese Geschichte. Und ich meine, es gibt auch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob Bram Stoker dabei war, aber Mary Shelley war mit ihren Leuten, mit ihren Freunden im Urlaub irgendwo und saßen quasi in der Hütte fest und haben dann überlegt, ja, was machen wir jetzt irgendwie, es regnet, es war irgendwie blödes Wetter zum Wandern. Und dann haben die sich überlegt, wir denken uns jetzt Gruselgeschichten aus. Und da hat Mary Shelley sich in diesem Urlaub Frankenstein ausgedacht. Genau, das ist auch so eine, genau. Und ich weiß nicht, ob Bram Stoker, ich meine, es ist ja ungefähr die gleiche Zeit, wenn ich mich da nicht komplett irre, Mary Shelley und Bram Stoker. Und ich weiß nicht, ob er dabei war, aber ich will, da werde ich jetzt wirklich, da müsste man jetzt den Fact-Check machen.
Genau, und das finde ich nämlich aber spannend. Ich weiß es nämlich gerade auch nicht mehr. Ich meine, ich habe mich da schon mal in einem Seminar tatsächlich mit befasst, das schon lange her. Also mit diesem ganzen Genre quasi. Aber das ist nämlich auch interessant, ob quasi Menschen, also wenn ich zum Beispiel als ich, die ich jetzt hier in Bielefeld wohne, mir so ein Sommerroman ausdenke, der in der Côte d'Azur spielt. Ich war aber noch gar nicht da, ne? Also das meinte ich nur damit. Deswegen fand ich es gerade irgendwie spannend, ob man dann eher so ein bisschen sich in die Stimmung versetzen will oder ob man quasi wirklich zum Beispiel von jemandem mit einer Perspektive aus dem Land oder halt mit der realen Vorstellungskraft zu eben zum Beispiel so einem Schloss oder was irgendwo vorkommt, ne? Weil es ja, gibt das, ja beides und es ist ja auch beides in Ordnung, ne? Aber das finde ich spannend, weil das nochmal schon unterschiedliche Dinge sind eigentlich, ne? Aber
klar, hat auch wieder was mit Vergleichen zu tun. Also glaub, quasi mit, wer das schreibt.
Ups, ganz aus Versehen.
Und Han Kang ist ja eine Koreanerin, die das Buch geschrieben hat, die Vegetarierin. Und da war es eben interessant, wirklich zu sehen, was du gerade auch, glaube ich, beschrieben hast, was du meintest. Weil die koreanische Gesellschaft, die ist so, was zumindest Essen angeht, ist die so sehr, wie soll man sagen, also sehr so auf Kollektivität angewiesen. Die gehen halt zusammen essen, auch jetzt, wenn man irgendwie, ja, wie wir das eigentlich mit der Mensa auch machen, aber in Korea und in vielen, also in den ostasiatischen Ländern kennt man das ja auch, dass man auch diese Schälchen auf dem Tisch hat und gemeinsam isst und gemeinsam Sachen bestellt. Und da haben es Vegetarier, Vegetarierinnen ziemlich schwer, das wird in dem Buch eben auch beschrieben, dass es eigentlich eine No-Go ist. Und ich habe da auch eine Vegetarierin tatsächlich getroffen und die habe ich dann natürlich auf das Buch angesprochen, weil es auf der Hand lag irgendwie. Und sie natürlich kannte sie das Buch auch und sie meinte, das ist tatsächlich schwierig, in ihrem familiären und in ihrem Arbeitsumfeld als Vegetarierin irgendwie, sie war sogar Veganerin, glaube ich, das irgendwie durchzuziehen. Und es ist einfach total schwierig, auch Restaurants und in Korea, in Seoul sogar zu finden.
Wann war das nochmal?
2018 war ich da.
Ah ja, okay.
Ja, genau. Und das finde ich, das ist eben der Tipp, den ich noch habe, dass man sich ein Land ja nicht nur durch Sachbücher erschließen kann, sondern eben auch gut durch Literatur. Und ich glaube, da wirst du als Literaturwissenschaftlerin wahrscheinlich auch beipflichten, hoffentlich. Also dass das ja auch dazugehört zu der Kultur und zu dem Land eigentlich.
Ja, also ich würde natürlich sagen, man kann immer alles lesen, aber ich finde es immer einen guten Tipp, dass man da, es kommt bei mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen vor, dass man wirklich auch nochmal vor allem versucht, eben spezifisch auch von Autorinnen aus anderen Ländern zu lesen, weil ich glaube schon, dass man einfach auch durch Schullektüre oder durch sogar die Lektüre im Literaturwissenschaftsstudium, je nachdem, wo man studiert hat, extrem weiß liest und sehr, also höchstens noch westlich, ne, also britische Literatur liest man viel und so weiter. Aber irgendwie mit allem anderen ist es dann schon wieder schwierig und dann muss man ja erstmal selber irgendwie auch darauf kommen, es gibt vielleicht noch viel anderes, weil das, wie gesagt, das wird einem ja in der Schule auch kaum vermittelt. Also ich meine, was hast du in der Schule gelesen? Es war natürlich auch irgendwie alle Schillers und Lessings und Goethes rauf und runter oder was auch immer man halt in der Schule so liest oder vielleicht noch Sven Regner haben wir mal gelesen.
Nee, das muss ich verneinen, weil habe ich mich schon mal geoutet? Nee, ich will das gar nicht als Outing bezeichnen, weil das finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe ja kein Abitur und habe deswegen diese ganzen Klassiker gar nicht gelesen. Und ja, vielleicht habe ich doch gar nicht so viel verpasst, weil ich meine, ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht kann man sich dann eben auch selber irgendwie Klassiker oder einen Kanon schaffen an Literatur, die einem dann vielleicht auch mehr bringt oder andere Sachen bringt. So, und das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil Bram Stoker ist ja, soweit ich weiß, Engländer gewesen. Der hat ja dieses Buch über Rumänien, über Dracula und der dann nach London kommt, geschrieben. Und da gibt es ja diese andere berühmte Autorin aus Rumänien, die jetzt mittlerweile in Deutschland lebt, die auch sehr viele Preise gewonnen hat. Du kannst sie bestimmt nennen. Hertha Müller.
Ach so.
Und genau, die hat dann natürlich einen ganz anderen Blick auf das Land Rumänien als der romantische Blick von Bram Stoker. So.
Genau, das meinte ich nämlich auch, ne? Von wegen, wenn man halt aus einer externen Perspektive schreibt, dann ist, glaube ich, die Gefahr ein bisschen größer, dass man das romantisiert.
Genau.
Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem völlig legitim, auch das zu lesen. Aber genau, ich finde es auf jeden Fall immer auch ein Gewinn, wenn man wirklich, ja, also ich glaube, gerade wenn man auch wirklich solche Bücher liest, merkt man, dass einem auch wirklich neue Sachen aufgezeigt werden, weil es eben nicht die westliche Perspektive ist, die auf etwas schaut, also was natürlich auch im Westen sein kann, aber meistens ist die Perspektive ja sowieso überall eher so westlich geprägt, sondern dass eben es vielleicht ganz neue Sachen sind, die einen dann auch mal so produktiv irritieren.
Stimmt, das habe ich eigentlich meinen Tipp so ein bisschen ab absurdum geführt, weil das Buch, ich rede jetzt so viel über Dracula, das ist ja tatsächlich eben nicht aus dem Land, sondern nur eigentlich über das Land ein Stück weit. Und deswegen, aber eigentlich ziehe ich das so durch, dass ich immer Bücher aus den Ländern lese, immer so, ja, einschlägige kann man sagen, also Romane, die da als Klassiker gelten. Und das ist eigentlich auch ziemlich leicht zu finden. Manchmal ist es ein bisschen schwierig mit Übersetzungen, muss ich sagen. Aber ansonsten macht das schon viel Spaß und man zwingt sich eben auch mal dazu, was Neues kennenzulernen, was man sonst eigentlich nicht, ja, kennenlernt.
Und das meine ich halt auch mit dem, das hätte ich jetzt auch noch an einer anderen Stelle angebracht, aber ich sage es gerade, weil es gerade auch ganz gut passt. Bei Twitter gibt es ja zum Beispiel auch immer so den Hashtag Frauenlesen, einfach weil man selber ja irgendwann auch erstmal merken muss, wie viele Männer man einfach liest. Und das ist wieder das Kanon-Thema, ne? Ob das jetzt im Studium ist oder wo auch immer, ist einfach extrem so geprägt. Und das heißt ja nicht, dass man, also das mit dem Zwingen müssen ist halt auch positiv und produktiv gemeint, um das nochmal so zu unterstützen. Einfach weil es halt manchmal leichter ist, Dinge zu tun, wenn man sie sich bewusster vornimmt. Also wenn ich jetzt einfach sage, okay, die nächsten 5 Bücher, die ich lese, müssen einfach von Frauen sein oder müssen aus anderen geografischen Regionen sein oder so, dann klingt das immer so ein bisschen erzwungen, aber ich finde das halt einen sehr, sehr produktiven Zwang, weil man sich eben dadurch auch wirklich damit auseinandersetzt und sich einfach eine neue Liste macht sozusagen mit Autorinnen, die vorher nicht drauf standen, so auch, oder beziehungsweise die man nicht auf dem Schirm hatte. Und das finde ich eben immer gut.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich, man googelt dann ja, oder ich fange immer an zu googeln, ja, die besten Bücher, die berühmtesten Bücher oder die besten Autorinnen, Autoren. Und dann kommen immer irgendwie, ja, Klassiker des Landes. Natürlich relativ schnell findet man die auf so Listen. Es gibt ja auch andere Leute, die sich diese Gedanken gemacht haben und dann eben sagen, das muss man gelesen haben, wenn man da und da hinreist. Aber das sind ja immer Männer. Also das sind immer Autoren, weil die Klassiker, ich meine, die kommen ja aus allen möglichen Epochen, aber dass dann, ich sag mal, Frauen mitschreiben können, in Anführungsstrichen, das sind dann immer so Bücher aus den letzten Jahrzehnten eigentlich erst. So.
Und genau, und wenn man Glück hat, wird man nochmal irgendwas wiederentdeckt, was schon älter ist und damals halt nicht so breit rezipiert wurde, aber genau, also das finde ich auch immer noch ein bisschen schwierig, aber genau, es gibt natürlich ganz viele super Menschen, denen man dann auch folgen kann, die immer so ganz gute Tipps haben. Also das ist ja der Vorteil in Social Media, dass man dann irgendwie ganz gut an solche Informationen dann doch noch kommt.
Ja, wenn wir jetzt schon drüber reden, dann ist mir noch bei dem Thema aufgefallen, Haruki Murakami, den habe ich nie so viel gelesen wie manche andere in unserem Alter, kann man sagen, aus unserer Generation. Aber der hat einen sehr männlichen Blick, finde ich zum Beispiel, was man auch jetzt in den letzten Jahren vielleicht dann erst nochmal gemerkt hat, was der da eigentlich immer an Stereotypen auspackt. So. Und da müsste man sich eigentlich nochmal fragen, ja, gibt es denn aus Japan, weil der dann immer mitgenannt wird, japanische Literatur, ja klar, Haruki Murakami, aber gibt es da nicht vielleicht auch Autorinnen, die was anderes zu sagen haben? Weiß ich zum Beispiel gar nicht.
Ich leider auch nicht. Also ich kenne mich in dem Bereich auch. Ich habe auch Murakami immer noch nicht gelesen.
Das ist auch so ein, noch gar nicht.
Das ist auch so ein bisschen so eine Regalleiche. Nee, ich habe Kafka am Strand schon seit 100 Jahren. Ich glaube, ich habe es übrigens von einer Freundin geliehen, wenn du das hörst. Sorry, ich gebe es dir eines Tages zurück. Aber genau, auf jeden Fall, nee, habe ich immer noch nicht gelesen. Und ich finde es irgendwie ganz lustig, weil genau das, was du sagst, haben ja eine Zeit lang wirklich auch alle immer Murakami gelesen. Und jetzt so in den letzten Jahren kam halt auch immer das mit dem männlichen Blick. Und so ein bisschen diese Kritiken, jetzt denke ich mir so, ach, naja, gut, das ist ja nicht so schlimm. Nein, also ich möchte es trotzdem irgendwann einfach mal, es heißt ja auch nicht, dass man das nicht mehr lesen soll. Übrigens, ne, das machen wir mal gleich wieder ein Disclaimer, was man heutzutage immer alles machen muss. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch zwischendurch sagen, okay, Dracula ist eine externe Perspektive oder Murakami hat mit einem Blick, heißt das ja nicht, dass man das nicht einfach lesen und sich ein Bild davon machen kann. Aber wie bei allem, was wir auch schon in unserer Folge, welche Folge war es, 14? In unserer Rassismusfolge hatten, man muss es halt einfach so ein bisschen mit reflektieren und man muss es ja vielleicht einfach nochmal mit einem neuen Blick lesen, ne? Und dass man erstmal irgendwie sich nicht so, also weil es schwierig ist, weil wir alle mit bestimmten Leseblick und so weiter muss dann aufgewachsen sind, die eben einfach einer bestimmten männlichen weißen Norm entsprechen. Das heißt, man muss es erstmal auch sich selber dafür sensibilisieren, sowas zu erkennen in Büchern. Ne? Und das, ist, das heißt nicht, dass man die nicht mehr lesen darf oder so. Oder dass jetzt Goethe nie wieder zum also, ne, das ist immer, ich versuche mal das nur so dazu zu sagen, weil wenn man das so zwischendurch kritisiert, dann kommen immer die Leute, die sagen, ja, jetzt man soll das nicht mehr lesen oder was. Und dann denke ich immer so, nee. Aber einfach mit einem nicht so verklärten, das ist jetzt der Klassiker, das ist ganz toll. Also, ne, nur weil etwas ein Klassiker ist und bestimmt auch zu Recht, heißt es halt nicht, dass der frei von Kritik ist und dass man das nicht nochmal irgendwie neu für sich erschließen kann.
Ja, das ist interessant, die Frage. Ich lese halt auch öfter und ganz gerne, ich bin großer Kurzgeschichten-Fan, gerade im Bereich so Horror, jetzt aber auch Science-Fiction seit kurzer Zeit. Und da gibt es dann alle möglichen, ja, da gibt es ja alle möglichen so ja, Sammelbände zu. Und da ist es interessant, dass da häufig Frauen drin erscheinen, so und auch unter jetzt schon ja, Anfang des 20. Jahrhunderts Autorinnen. Und man überliest dann ja aber auch einfach, weil man die Kurzgeschichten ja einfach hintereinander wegliest, wer das jetzt gerade geschrieben hat, weil es ja auch eigentlich immer unbekanntere Autorinnen oder Autoren sind. Und dann kommt so die Frage auf, ist es denn am Ende überhaupt wichtig, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann geschrieben hat, wenn eben die Charaktere und die Story und alles andere einen irgendwie so weit überzeugt, ja, dass man, dass das irgendwie eigentlich auch verschwinden könnte? Also ich meine, wenn man jetzt den, was ist denn das Äquivalent zu Male Gaze in der Literatur? Also zu dem, das Äquivalent meine ich. Mal der Blick ist ja in der Literatur eher, also der Male Gaze würde man ja bei Filmen sagen, dass der Film aus einer sehr männlichen Perspektive gemacht ist. Okay. Und ob man, wenn man halt, ich meine, den kann man ja durchaus auch bei Literatur erkennen, die von Frauen geschrieben wurde. Könnte es ja auch einen Male Gaze in Anführungsstrichen geben, weil da verschwindet da nicht unter Umständen die Autorin und der Autor auch im Text.
Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig gerade weiß, was du meinst. Also, dass die Autorin auch diesen männlichen Blick anlegt.
Nee, das meine ich nicht. Sondern kann man einem Text anlesen oder ansehen, ob er von einem Mann oder einer Frau geschrieben ist oder wer den geschrieben hat?
Das ist natürlich irgendwie eine schwierige Frage. Ich glaube, bei manchen Texten schon. Also ich meine, also ich persönlich würde sagen, jeder Martin Walser-Roman ist sehr eindeutig von einem Mann geschrieben. Ich glaube, es gibt auch Romane, bei denen das sehr unklar ist. Also wie gesagt, ich würde jetzt gerade behaupten, aber da müsste man echt mal so einen Test machen. Wir hätten jetzt mal so Auszüge haben müssen, die wir dann so blind hätten lesen müssen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen zielt ein bisschen in die Richtung, ob, ja, in einer idealen Welt wäre es halt egal. Aber da wir nicht in einer idealen Welt leben, in der eben, wie gesagt, seit vielen hunderten Jahren die Perspektiven, hunderten von Jahren, die Perspektiven von Männern einfach dominant waren, finde ich das zum Beispiel super wichtig, Frauen zu lesen, tatsächlich. Also von daher würde ich sagen, nee, ist nicht egal. In einer idealen Welt wäre es natürlich total egal. Und es ist immer nur wichtig, was dabei rumkommt, in jedem Bereich des Lebens natürlich.
Ja, wichtiger Hinweis. Und ich bin ganz erstaunt, wie viele Frauen es tatsächlich ja im fantastischen Bereich gibt. Ich glaube, das ist eigentlich ein Thema für sich, worüber wir vielleicht nochmal in irgendeiner Folge in ferner Zukunft mal sprechen könnten, wenn wir nochmal eine Literaturwissenschaftlerin oder einen Literaturwissenschaftler da haben. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich entdecke langsam die Literatur für mich, wie man hört.
Deswegen liest du jetzt erstmal ein paar Klassiker, ein paar schöne Schauerromane. Musst du noch lesen The Castle of Otranto von Walpole. Ja. Alter Klassiker. Genau, es gibt sehr viele. Es gibt sehr viele. Aber Sandmann ist schon mal sehr gut.
Gut, ja, da freue ich mich drauf.
Ich hatte auf jeden Fall, während du die Kriterien vorgestellt hast, noch die Frage zu. Was war nochmal dein viertes Kriterium?
Zum sommerlichen Thema.
Ah ja, das Thema. Und davor war.
Es sollte unterhaltsam und leicht zu lesen sein.
Ja, also zum dritten Kriterium wollte ich auf jeden Fall nochmal was fragen. Und zwar, ob du das denn so unterschreiben würdest, dass es unterhaltsam und leicht sein sollte. Also, weil das sind ja jetzt erstmal so ein bisschen allgemeinere Kriterien, ne? Deswegen wollte ich nur nochmal deine persönliche Position dazu hören, wie das für dich so aussieht. Und ich glaube, da du jetzt schon ein paar Beispiele genannt hast, die du gelesen hast im Urlaub, erledigt sich die Frage wahrscheinlich von selbst, weil die jetzt auch nicht unbedingt ganz leicht daherkommen.
Deswegen meinte ich ja, es ist sehr subjektiv. Also ich lese ja sehr gerne Sachbücher und auch deutlich mehr Sachbücher und Geschichtsbücher natürlich als Romane und fiktive Sachen. Und letztendlich sind die dann für mich leicht zu lesen, weil das ist ja auch so eine Kompetenz, die man in der Uni erwirbt, so blöd es auch klingt. Man lernt ja einfach, dass man ja viel zu lesen und auch anders zu lesen.
Das war eigentlich schon meine dringendste Frage zu diesem Kriterienkatalog, aber wir können da ja einfach auch nochmal drauf zurückkommen.
Genau, wenn wir nämlich unsere Sommertipps besprochen haben. Und Rebecca, was ist denn deine Sommerlektüre für dieses Jahr? Dein Tipp, den du uns allen geben kannst.
Ja, also ich nenne das jetzt erstmal nur einfach meinen aktuellen Tipp. Das habe ich auch tatsächlich zuletzt gelesen. Haha, jetzt können wir halt, das ist eigentlich ganz gut, ne? Jetzt haben wir das im Prinzip schon gleich mit abgefrühstückt. Es ist Americana von Chimamanda Ngozi Adichie. Ist nicht so neu, ist glaube ich 2013 erschienen, 2014 die Übersetzung, die ich jetzt tatsächlich, ich lese eigentlich auch gerne im Original normalerweise, aber ich habe tatsächlich, als ich das bestellt habe vor einer Weile, war die Originalausgabe nicht lieferbar, also da, wo ich bestellt habe und ich wollte nicht woanders bestellen. Deswegen habe ich die Übersetzung genommen. Finde die aber auch nicht so schlecht gemacht, muss ich sagen. Von allem, was ich einschätzen kann, auf jeden Fall, genau. Und das ist ein Roman. Ja, ich überlege gerade, ich mag nicht so gerne so Zusammenfassungen, deswegen werde ich so ein bisschen additiver darüber sprechen. Es geht um eine Nigerianerin, Efemelu, die aus Nigeria sondern in die USA kommt, um da zu studieren. Und die später auch wieder nach Nigeria zurückkehrt. Das heißt, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven. Erstmal von Ankommen und dann wieder zurückkehren und so weiter und so fort. Und es ist so ein bisschen auch, das passt eigentlich dann ein bisschen zum Sommer. Es ist auch Liebesgeschichte dabei. Es gibt dann nämlich noch den Ubinze, mit dem sie zusammen ist. Das geht dann auseinander, während sie dann in den USA ist. Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich mache keine Spoiler, deswegen sage ich dazu nur ganz wenig. Und genau, ich glaube, fängt es in den 90ern an. Genau. Und ich glaube, es deckt so einen Zeitraum, ich weiß nicht, sagen wir mal so 15 Jahre oder so ungefähr ab. Es gibt so ein bisschen verschiedene Erzählstränge. Genau, und es geht einfach um, ja, viel um Heimat in Anführungszeichen, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber so, ja, die Vorstellung von Zuhause, Identität, Rassismuserfahrungen natürlich ganz viel. Ja, und eben diese ganzen Fragen nach Identität und Zugehörigkeit und so weiter und so fort. Könnt ihr euch wahrscheinlich alle denken, warum ich finde, dass das in diesem Jahr, das ist natürlich immer gleich aktuell, aber in diesem Jahr passt es natürlich nochmal besonders gut für alle, die vielleicht sagen, ah, okay, ich habe jetzt im Zuge der wieder aufstarkten Black Lives Matter Bewegung irgendwie gemerkt, ah ja, es gibt da vielleicht einiges an Sachbüchern, was man lesen kann, was ich auch super finde und total wichtig finde. Aber worüber wir auch schon so ein bisschen gesprochen haben, ich finde eben Literatur kann dann eben auch auf dieser fiktionalen Romanebene ganz viel einem bringen, was auch wirklich die Perspektiven angeht. Und was ich an dem Buch so gut fand und spannend fand, ist eben diese Differenziertheit von Rassismuserfahrung. Also von jemandem, der schwarz ist und aus Nigeria kommt, in die USA, wo ja auch afroamerikanische Menschen wohnen. Also sie nennt das immer amerikanische Schwarze und nicht-amerikanische Schwarze. Achso, ich nenne sich kurzer Input noch, sehr zwischendurch startet sie dann so einen Blog, wo sie auch so ein bisschen ihre Beobachtungen teilt. Es ist also auch so ein bisschen satirisch. Und dann gibt es wiederum auch Vorwürfe von amerikanischen Schwarzen, die sagen, naja, du kannst das ja sagen, weil du bist ja eine afrikanische Schwarze. Das heißt, du bist gar nicht wirklich in dieser Kultur aufgewachsen und bei dir ist das wieder was ganz anderes. Was ich daran so spannend fand, war eben auch so diese Beobachtung, dass wenn du aus Nigeria kommst und es quasi nie thematisiert wird, dass du schwarz bist und dann wirst du plötzlich schwarz, wenn du in die USA kommst. Und dann wirst du überhaupt erst mit deiner Hautfarbe konfrontiert. Und in Nigeria ist es dann vielleicht, bist du Christin oder Muslima oder bist du Igbo oder Yoruba oder so, die ethnischen Gruppen, die es da gibt vor Ort und so. Und das ist halt irgendwie auch wieder spannend, weil auch da gibt es natürlich Modelle, um Menschen einzuordnen und zu sagen, okay, du gehörst in diese Schublade, du gehörst in diese Schublade. Aber eben überhaupt mit dieser Rassismuserfahrung konfrontiert zu werden und eben auch zu beschreiben, wie man keinen Job bekommt, wie man an der Kasse schräg angeguckt wird. Und ich meine, das hat wahrscheinlich jeder schon mal von schwarzen Menschen, allgemein People of Color in seinem Umfeld gehört, dass man so diesen Klassiker, man steht an der Kasse und wird irgendwie schlechter behandelt. Also dieser Alltagsrassismus. Und das fand ich total spannend, diese alltäglichen Erfahrungen irgendwie verwoben mit diesen ganz klugen Reflexionen, die in diesem Buch sind. Ich habe eben auch noch nichts von Adichie gelesen, steht auch schon lange auf meiner Liste und habe es jetzt endlich mal gemacht und geschafft und finde es total gut, wie das gemacht ist einfach. Also ich mag das auch, wenn Menschen so ein bisschen Dinge satirisch behandeln, aber man immer so dahinter, also man, das ist dann auch ein bisschen witzig und dahinter kommt dann so dieses fies, also ganz krasse Zustände und wie wir alle wissen, nach wie vor. Und es sind einfach auch viele kluge Sätze drin und durch diesen Blog ist es halt, kann man eben auch so ein bisschen essayistische Betrachtungen einschieben, ohne dass das jetzt dann so stark in diese Erzählwelt überschwappt. Und das finde ich irgendwie ganz klug gelöst. Ja, und das finde ich diesen Sommer auf jeden Fall eine gute Empfehlung für alle, die vielleicht sagen, ja, ich hätte auch Lust, mal irgendwie ein bisschen was in diese Richtung zu lesen, was eher ein Roman ist als ein Sachbuch.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, der Input. Also mich macht das auch neugierig. Ich hätte jetzt noch eine Frage dazu. Und zwar der Titel Americana. Worauf verweist der denn in dem Buch? Und was ist, also kannst du sagen, was das damit auf sich hat? Weil ich habe da nur ungefähre Vorstellungen von.
Genau, mit also A-M-E-R-I-C-A-N-A-H.
Darf ich nochmal sehen? Also dann ist es gar nicht.
Kannst du das Spiel verkehrt, ne?
Ah, okay, das habe ich nämlich nicht gesehen, dieses Wortspiel. Aber was hat es denn damit auf sich?
Genau, das ist in Nigeria quasi eine spöttische Bezeichnung über eben NigerianerInnen, die zurückkommen und so ihren Akzent zum Beispiel abgelegt haben, also sich so ein amerikanisches Englisch angewöhnt haben, weil Englisch ist ja auch die Amtssprache in Nigeria. Und die einfach, ja, es gibt zum Beispiel so eine Szene, da kommt sie dann wieder zurück, übernachtet bei ihrer Freundin und sagt irgendwann so, oh, es ist so heiß hier. Und sie macht sie dann gleich so nach, oh, es ist so heiß, mein Gott, kannst du nicht mehr hier schlafen mit der Luftfeuchtigkeit, weil du jetzt irgendwie andere Verhältnisse gewohnt bist. Also genau, es ist so ein bisschen spöttisch, ja. Hm, und es ist kein echtes Wort sozusagen, es ist halt eigentlich so ein Slangwort. Und das, genau, ich glaube, ich habe in einem Interview von der Autorin auch gehört, dass sie meinte, ja, das heißt, wenn das übersetzt wird, wird es immer gleich bleiben, weil man kann das nicht übersetzen. Und ja, das heißt ja auch im Deutschen immer noch so.
Ah, okay, verstehe. Ich dachte, das spielt auf diesen Begriff an, der so eine Kultur beschreibt, Amerikaner, also ohne H am Ende, beschreibt ja dieses, kann man sagen, da werden wahrscheinlich jetzt noch mehr Leute widersprechen, die das besser wissen, so vulgär-amerikanisch, also dieses, was man wirklich so kennt aus den 60er Jahren in Amerika, diese popkulturellen Referenzen, also Coca-Cola, diese Drive-Ins und Vorgärten. Das ist alles so Amerikaner, diese Kultur. Ich glaube, das ist damit begriffen. Deswegen finde ich es doch mal interessanter eigentlich, dass der Begriff dann eigentlich auch damit spielt. Aber wie gesagt, da müsste man jetzt jemanden fragen.
So spielt vielleicht auch darauf an, aber das weiß ich. Dazu habe ich noch nichts erkannt. Aber es macht ja auch Sinn, ne? Also weil es ist ja auch immer so ein bisschen, also das Interessante ist ja auch, aus Nigeria kommend, ist ja auch in dem Fall, sind die USA oder ist der Westen allgemein, vielleicht auch Europa, Großbritannien oder so, sind halt auch schon so diese Sehnsuchtsorte, ne? Und so gesehen hast du dann ja auch immer diese ganze Amerikaner-Kultur vor Augen, ne? Wenn du irgendwie denkst, ah ja, dann kommst du da hin und alles ist Jeans und Cola und keine Ahnung.
Genau.
Was auch immer das alles so ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das etymologisch darauf zurückzuführen ist.
Ja, da kann ich jetzt, da möchte ich gerne eigentlich nochmal einen Sprung machen, wieder ins, ja, in zum Filmerischen, weil es gibt ja auch, ja, vielleicht einen ähnlich spöttischen Begriff gegenüber, ja, türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, und die werden ja in der Türkei als Deutschländer bezeichnet, und das ist vielleicht dann so ein leicht ähnlicher abgewandelter Zusammenhang, und es gibt einen sehr guten Kurzfilm, der ist noch online bei Dreisatz oder ZDF oder beiden. Den kann man sich angucken, der heißt Kino Kanak und der ist von Memo Jeftic gemacht, ein Dokumentarfilmer. Und da geht es um die sehr interessante Frage, die ich jetzt auch mit anderen Augen betrachten werde. Also eigentlich Sachen, die Rebecca auch gerade beschrieben hat. Es geht um die Leute, die jetzt quasi Schauspielerinnen und Schauspieler sind und dessen Eltern oder Urgroßeltern die ersten Gastarbeiter waren aus Italien, aus Jugoslawien, aus der Türkei insbesondere. Also um quasi Schauspieler, die einen Migrationshintergrund haben und die im deutschen Kino nach wie vor nicht vorkommen. Und wenn sie vorkommen, darum geht eben der Film hauptsächlich, dieser sehr kurze Dokumentarfilm, müsst ihr mal überlegen, was spielen die denn für Rollen? Nämlich irgendwie Gemüsehändler und Drogendealer und arabische Großbanden und sowas. Und die werden auch für diese Rollen nur gecastet und der Film deckt ein bisschen auf, dass die Filmbranche noch total rassistisch, oder was heißt noch, eigentlich total rassistisch ist.
Ja.
Und es geht dann ein bisschen zu Sprüchen wie, ja, spiel einfach dich selbst. Hä, wie? Ich bin Drogenhändler? Also solche Aussagen. Und der Film ist halt total spannend,
so. Ja, ja, total.
Weil er aufdeckt eigentlich, für was für Rollen eben Menschen mit Migrationshintergrund, die einen anderen Erscheinungstyp haben, gecastet werden, immer noch.
Aber das ist übrigens auch mal ein Thema für eine Folge. Tatsächlich noch der Rassismus und Sexismus von Kino. Also, weil ich das neulich nämlich, habe ich irgendwie, das war, ich weiß nicht, ob es ein Trailer war oder sowas, irgendwie so eine, oder so ein kleiner Filmausschnitt von irgendeinem neueren Film. Und da war halt auch wieder so eine ganz hübsche, gut angezogene Dame mit ihren hohen Schüchen kam sie ins Restaurant getrippelt mit dem reichen Mann daneben und sowas. Also das finde ich auch interessant, dass sich das so hartnäckig hält im Film, so diese, so bestimmte Stereotypen oder so ganz, ja, für mich auch irgendwie leere Charaktere, die so jetzt verdeutlichen sollen, ah, es geht jetzt um das und das, und dann werden die sofort, also die erzeugen ja auch sofort Bilder in einem, ne? Also wenn man das so sieht, dann weiß man sofort, was man denken soll oder was man damit assoziieren soll. Und das finde ich irgendwie auch schon immer mal wieder relativ erschreckend
Ja, es ist erschreckend. Und ja, gerade wenn man solche Stories hört von Leuten, die dann gecastet werden und die dann sagen, ja, aber sprich mal bitte mit gebrochenem Deutsch in dem Film dann.
Ja.
Das sind natürlich einfach nur jetzt so sehr, sehr rausgegriffene Beispiele, die das nochmal ganz extrem veranschaulichen, aber da geht es noch ein bisschen, ja, eigentlich, ja, nicht subtiler, sondern um eine bessere Auseinandersetzung mit diesem Thema eigentlich. Deswegen, den Film kann ich sehr empfehlen und ja, hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert, was du über das Buch auch erzählt hast, hat quasi ähnliche Beweggründe, sich damit zu beschäftigen.
Und auch wieder übrigens spannend, ne, wenn man das überträgt, eben wenn du in einem anderen Land aufgewachsen bist, wo nie thematisiert wird, dass du dunkle Haare hast oder was weiß ich, und du wirst damit konfrontiert, ist es halt, sind es andere Rassismuserfahrungen, als wenn du in einem Land aufwächst und du denkst so, ich bin halt Deutscher, ich bin nichts anderes. So, genau. Ich sehe für dich anders aus, aber ich kann dir nichts bieten. Ich spreche nur akzentfrei Deutsch, weil das ist meine erste, schon meine Muttersprache letztlich. Naja, Mutter vielleicht nicht, je nachdem. Und das finde ich eben, wie gesagt, in diesem Buch so spannend und auch so sehr differenziert dargestellt, weil gerade bei dieser ganzen Debatte darum, was man halt zum Beispiel nicht mehr sagen darf oder nicht mehr machen sollte. Und dann gibt es halt auch so eine Szene, wo sie in dem Buch, da hat sie einen Freund und sie gehen, glaube ich, weiß nicht, sind sie auch im Supermarkt oder so und irgendjemand möchte ihre Haare anfassen. Und sie sagt so, ja klar, fass ruhig rein. Und ihr Freund sagt danach so, wie kannst du das nur zulassen, dass sie in deine Haare fasst? Und sie so, naja, die hat ja bestimmt noch nie einen Afro berührt und so. Soll sie doch. Und das fand ich spannend, weil ich das auch mal mit jemandem aus meinem Umfeld hatte, dass ich auch so dachte, ja, das ist total krass, dass Leute sich das immer noch so erlauben, das zu fragen. Und die Person auch so meinte, naja, soll sie halt meine Haare anfassen wollen. Und das ist eben so spannend, wenn man selber eben anfängt, sensibilisiert für bestimmte Dinge zu sein und dann das und dann irgendwie merkt, aber jeder hat halt noch ein subjektives Empfinden. Ne? Und
genau.
Es ist total wichtig, rassistische Bemerkungen zu identifizieren und irgendwie auch dafür zu sensibilisieren. Aber man kann den Menschen halt ihre subjektive Erfahrung auch nicht absprechen. Und wenn das ihre subjektive Erfahrung ist und die ist eine andere, zum Beispiel von einer amerikanischen Schwarzen als von einer nicht-amerikanischen Schwarzen, dann ist das so. Und das finde ich irgendwie, das fand ich auch eben so schön, diese ja, subtilen Nuancen. Und das ist halt nicht, also es gibt halt nicht die eine Erfahrung oder und es ja, ist einfach mega spannend. Also und sie hat das halt auch oft auf so einer beobachtenden Perspektive, die aber gleichzeitig natürlich betroffen ist. Und das ist irgendwie nochmal so was anderes, als betroffen zu sein und dann zu beobachten und betroffen zu sein aus einem anderen kulturellen Hintergrund.
Es hat ja was Bevormundendes und so Missionarisches, wenn man Leuten vorschreibt, was sie denn jetzt gut zu finden haben und was nicht. Das ist ja auch genau das Problem eigentlich.
Ja, genau.
Okay, ja, das ist jetzt natürlich ein ernstes und sehr wichtiges Thema. Soll jetzt nicht davon ablenken, dass wir über Sommerliteratur reden. Das ist ja eben, ja, da einfach dein Tipp. Und du hast ja auch gesagt, das ist trotz allem, kann man jetzt ganz doof sagen, leicht zu lesen und ein guter Tipp
eigentlich.
Ja, sehr
gut zu lesen, finde ich persönlich. Und es ist auch zwischendurch immer sehr warm. Irgendwann sitzt sie zum Beispiel, lässt sie sich ihre Haare flechten, bevor sie nach Nigeria zurückkommt. Und das ist sowieso eine sehr schöne Szene. Das wird auch immer verbunden mit anderen Erzählsträngen und geht aber immer wieder in diesen Salon zurück, weil wenn man sich Zöpfe flechten lässt, dauert das sehr, sehr lange. Und da ist es auch sehr heiß. Also von daher ist es auch zwischendurch warm, also passt.
Mhm. Ja, nee, vielen Dank für diesen Einblick. Werden wir euch wieder in die Shownotes verlinken. Und ja, wenn ihr das Buch lesen solltet, dann sagt doch mal, wie ihr das findet, weil ich bin ganz gespannt und ich hoffe, ich komme auch mal dazu. Jetzt habe ich ja erstmal andere Pläne, die ich nämlich ja nochmal gleich ausbreiten werde, was ich diesen Sommer so vorhab. Ich habe mir jetzt als Tipp, als wirklichen Lesetipp ausgesucht, mein Lieblingsbuch, was ich eigentlich immer als mein Lieblingsbuch angebe, wenn ich jetzt gerade nicht H.P. Lovecraft als Autor erwähne, der auch ein bisschen Geschmackssache ist. Aber das Buch, was ich empfehlen kann, das ist von, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Albert Sanchez Pinyol, also wird Pinol geschrieben. Das Buch heißt Im Rausch der Stille und das, die Ausgabe, die ich habe, ist auch super zum Mitnehmen zum Beispiel, weil die in diesem Fischer-Format erschienen ist, was auch so ein bisschen Reklamgröße hat. Das sieht auch sehr abgenutzt aus, weil ich es sehr viel benutzt habe. Ich habe es, glaube ich, 3-mal gelesen insgesamt und ich finde es interessant, Rebecca, dass du jetzt auch gesagt hast, ja, diesen Sommer mit der Black Lives Matter-Bewegung, die jetzt wieder quasi auch groß in den Medien ist zum Glück, ist mein Buch auch auf diesen Sommer bezogen, aber nicht auf Black Lives Matter, sondern auf ja die Corona-Krise, die Corona-Situation, wie auch immer man sie nennen mag. Und ich kann über das Buch eigentlich auch gar nicht so viel inhaltlich sagen, weil ich will das absolut nicht spoilern. Das Problem an dem Buch ist so ein bisschen, dass auf den ersten paar Seiten, auf den ersten, sage ich mal, 20, 30 Seiten passiert schon etwas, was mich damals total umgehauen hat. Und deswegen kann ich nicht so viel über den Inhalt verraten, aber doch ein bisschen. Also auf dem Cover ist auch ein Leuchtturm abgebildet und es geht um eine sehr kleine Insel Und es ist alles auch nicht näher bestimmt. Auf dieser Insel steht ein Leuchtturm und der muss eben von zwei Männern betrieben werden. Und das ist so das Ausgangssetting. Rebecca, du hast jetzt gerade so ein bisschen genickt, aber es geht nicht um den Film.
Ich dachte, das ist verfilmt, ne? Das ist dieses.
Das Buch ist tatsächlich verfilmt, aber es ist nicht der Film von Robert Eggers, der Leuchtturm, der jetzt vor ein, zwei Jahren rauskam, sondern der Film heißt wie das Buch, nämlich der Originaltitel, es ist ein spanischer Autor, ist, den kann ich noch schlechter aussprechen, Pea Freda, La Pella Freda, oh Gott, also ich glaube die kalte Haut. Und auf Englisch heißt es auch Cold Skin und so heißt eben auch die Verfilmung. Es hat nicht so viel mit dem Horrorfilm von Robert Eggers zu tun, der jetzt auf Blu-ray auch zu erhältlich ist und auch bei Amazon zu schauen. Den finde ich auch sehr gut, aber damit hat er nichts zu tun. Es geht nur um das Setting, ist quasi gleich. Und es geht um zwei Männer, die auf dieser Insel ausharren müssen. Und weswegen ich da jetzt an diesen Sommer denken muss, ist eigentlich, insbesondere, weil die Zeit, so viel kann ich verraten, die Zeit verschwimmt ein bisschen in diesem Buch. Also es ist irgendwann egal, um wie viele Tage es sich noch handelt, die beiden Männer da irgendwie zusammen verbringen. Natürlich verbringen die Zeit auf engstem Raum zusammen. Sie müssen sich mit vielen Situationen arrangieren. Es passiert nämlich etwas in dem Buch. Und damit müssen sie sich arrangieren. Und das klappt natürlich nicht immer gut, wenn man quasi so viele Tage und Nächte zusammenhockt und eben ja irgendwie vielleicht gar nicht so gemeinsame Ziele verfolgen kann. Und es ist ein total intensives Buch, finde ich. Und nichts für zart Beseitete. Also es hat verschiedene Genres, glaube ich, in sich. Das ist für den Autor auch so ein bisschen typisch. Ich habe noch ein anderes Buch von ihm mal angefangen, das fand ich aber nicht ganz so gut. Der Autor ist nämlich, ist ein katalanischer Anthropologe. Das heißt, er hat so einen sehr, sage ich mal, wissenschaftlichen Blick auf seine Themen und hat auch lange im Ostkongo gearbeitet, sodass da irgendwie, die spielen jetzt nicht in diesem Roman eine Rolle, die Beobachtungen, die er da gemacht hat, aber in seinem nächsten Roman, da finde ich gerade die Übersetzung nicht, Pandora im Kongo, das war sogar der Vorgänger von Im Rausch der Stille. Den fand ich nicht mehr ganz so gut, vielleicht auch einfach, weil der ähnliche Versatzstücke hat wie Im Rausch der Stille. Es geht jedenfalls ganz viel um die Frage, was ist der Mensch an sich und wie unterscheiden wir uns eigentlich vom Tier oder was ist da eigentlich der Unterschied so in unserem Wesen und auch auf die quasi nicht so sehr auf den Blick, den wir vorhin hatten, auf nämlich den männlichen oder weiblichen Blick auf eben gewisse Dinge, sondern um den menschlichen Blick auf Tiere. Also es geht da um ein Fachwort. Das hat meine Schwester in ihrer Bachelorarbeit behandelt. Die ist nämlich Literaturwissenschaftlerin. Und über die bin ich auch auf das Buch gekommen, denn ich habe ihre Arbeit damals Korrektur gelesen und war dann so gespannt von dem, was sie da analysiert hat, dass ich das Buch mir selber gekauft habe und dann eben gelesen habe. Dann konnte ich die Arbeit auch noch besser Korrektur lesen. Und ihre Arbeit hat sie genannt: Die Grenzen zwischen Natur und Kultur im Roman Im Rausch der Stille von Albert Sanchez Pinyol. Es geht quasi genau um diese Frage, was die Grenze ist zwischen Mensch und Tier. Und da gibt es einen Fachbegriff, den muss ich jetzt nochmal raussuchen, weil ich den so schön finde. Den wirst du vielleicht kennen aus der Literaturanalyse, eventuell. Der heißt, schwieriges Wort, Anthropomorphismus.
Ja, oder Anthropomorphisierung, ja. Mhm.
Genau, also das ist quasi, das kennt man, glaube ich, so. Sind da Disney-Filme wieder ein gutes Beispiel? Also, dass man Tieren menschliche Eigenschaften zuspricht. Mhm. So zum Beispiel, der Fuchs ist listig oder sowas. In diese Richtung geht das, glaube ich.
Vermenschlichung quasi. Hm.
Genau. Ja. Und all diese Fragen werden in diesem Buch verhandelt. Ihr werdet euch jetzt fragen, da kommen doch nur zwei Menschen drin vor. Ja und nein. Also, wie gesagt, ich glaube, das Buch kann man sich wahrscheinlich auch antiquarisch ganz gut besorgen. Und es ist ein absoluter Lesetipp. Gerade auch, weil es um Isolation geht. Und vielleicht kann man dazu ganz gut relaten. Und es spielt natürlich auch am Meer. zwar keine Strandidylle, so viel kann ich verraten. Aber
Und es ist ja auch immer wenig Platz in so einem Leuchtturm, ne? Also auch wenn man sowieso im Leuchtturm ist, dann sind vielleicht auch nicht viele Leute da. Genau. Aber ja, ich dachte jetzt, aber das klingt wirklich wie dieser Film To the Lighthouse oder wie das heißt?
Nee, The Lighthouse meinst du, mit Willem Dafoe und Robert Pattinson, genau. Ja, der ist tatsächlich ähnlich und eine kleine Story dazu ist, dass ich ja in einer der frühen Aufführungen war in London, da war ich ja neben meiner Archivrecherche auch oft im Kino abends ganz gerne und war dann auf der Premiere von diesem Film, auf einer der Premierenvorstellung Und Robert Eggers und William Dafoe waren auch anwesend, sodass es danach eben eine Fragerunde gab. Und ich hatte natürlich, weil ich das Buch schon mehrmals gelesen hatte, also von Pignol im Rausch der Stille, hatte ich natürlich genau diese Frage im Kopf, wie viel steckt da eigentlich im Leuchtturm drin? Der hat mich auch gemeldet, in diesem riesigen Saal war ich ganz mutig, wurde aber nicht drangenommen, sodass ich die Frage niemals stellen konnte. Aber es hat sich auch ein bisschen erübrigt, weil ich, also wenn man den Film Der Leuchtturm schon kennt, dann nimmt das, also dann kennt man das Buch von Pignol auf jeden Fall nicht, weil das hat ganz andere Themen, an die es verhandelt. Weil im Leuchtturm von Robert Eggers geht es ja wiederum eigentlich um so einen sehr menschlichen Wahnsinn, kann man sagen. Mhm. Da geht es ja auch viel um Alkoholkonsum und um was eben Isolation und Lügen und vielleicht auch ein Stück weit um die Frage, was ist der Mensch oder, aber da geht es dann ja eher noch um diese, um so Seegeistergeschichten oder sowas. Mhm. Und also da werden so alte Geistergeschichten aufgegriffen. Das ist in dem Buch von Pignol gar nicht so. Man sollte sich das Buch einfach nicht kaputt machen, man sollte es einfach durchlesen.
Wir beide hier mit unseren PG, nein, also meins ist jetzt auch, aber auch gar nicht so. Ich glaube, deins ist vielleicht sogar schwerer.
Mm.
Wenn du sagst, es ist nicht zu zart beseitete und so.
Ja, also es kommen auf jeden Fall, es werden Themen verhandelt und ich kann jetzt, also bei Filmen gibt es ja immer Altersangaben, wenn man sagt irgendwie, ja, da wird irgendwie, da gibt es viel blutige Horrorszenen und das ist ein Thriller, der ist dann ab 16 oder 18. Bei Büchern gibt es sowas ja nicht, außer sie kommen auf den Index und das Buch ist natürlich, das steht ja auch im Feuilleton, es ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagen muss, oh, das ist jetzt aber provokant oder sowas, aber es kommt einem vielleicht manchmal schon komisch vor und ich will nichts drüber verraten, deswegen.
Ich finde es lustig, es kommt, ich weiß, aber ich finde es interessant, weil du hast mir auf jeden Fall von dem Film erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob du mir da erzählt hast, dass das quasi eine Verfilmung ist.
Es gibt, also das Buch wurde verfilmt, aber nicht unter dem Titel Der Leuchtturm.
Ich weiß.
Genau.
Cold Skin.
Ja. Ich habe aber auch noch, weil ich eben jetzt so wenig über das Buch erzählen kann und will, habe ich noch zwei Honorable Mentions, nämlich ein Buch, was ich, weil ich lese ja Cold Skin oder Im Rausch der Stille gerade nicht, weil ich es ja schon gelesen habe, das war ja nur eine Empfehlung jetzt, habe ich noch ein anderes Buch, was ich tatsächlich gerade lese, nämlich ein Science-Fiction-Buch, was sehr für Furore gesorgt hat. Das ist auch, stand auch ein, war auch ein Sticker drauf, den ich entfernt habe. Ein Spiegel-Bestseller.
Ja, ich hasse diesen.
Ich hasse diesen Sticker, aber ich meine, es hat ja nichts über das Buch auszusagen.
Schlimm sind auch die Bücher, wo das draufgedruckt ist.
Oh ja.
Wie kann man Bücher und so ruinieren?
Es ist aber auch Barack Obama approved. Der findet das nämlich auch super.
Das ist ein Argument für mich.
Und das Buch ist von, ich meine, man wird es vielleicht auch kennen, von Xixin Liu. Das ist ein chinesischer Autor und es heißt Die drei Sonnen. Es ist ein Science-Fiction-Buch und es ist aber nicht so typische, wir reisen in also Weltraum, Science-Fiction und es ist auch keine, soweit ich weiß bisher, keine Dystopie oder keine Utopie. Es ist ein sehr bodenständiges und Science-Fiction-Buch, wo es sehr viel auch um Physik geht und man könnte es quasi, man nennt es glaube ich Hard-Science-Fiction oder Hard-Fiction, wo es dann schon wirklich eher um so erdbezogene Themen geht, obwohl das Cover ziemlich hässlich ist und ganz basic aussieht. Aber ich bin auch erst auf Seite 120, von daher kann ich noch nicht so viel darüber sagen. Es liest sich aber wie ein Hollywood-Film und ist vielleicht daher wirklich sehr gute Strandlektüre, weil man kann es eben sehr leicht weglesen. Kann ich aber empfehlen, es ist schon spannend und macht mich neugierig. Ist jetzt aber von den Charakteren her nicht das tiefgründigste Buch. Also man erfährt nicht viel über das Seelen.
Muss ja nicht immer alles tiefgründig sein, aber ich finde auch, ich finde einfach die Anpreisung sehr bodenständige Science-Fiction-Literatur finde ich schon sehr gut.
es hat jetzt bisher nichts mit Außerirdischen oder mit, also wenn man jetzt Star Trek oder Star Wars im Kopf hat, das ist es eben nicht. Auch brandheiß ist natürlich, das weiß jetzt ein bisschen, das mache ich ganz unverblümt Werbung. Ich lese ja gerade noch Neuromancer von William Gibson. Und zwar
jetzt
mit
benutzt du unsere Jubiläumsfolge, um Werbung zu machen, Stefan.
Nee, weil es eben auch ein Literaturtipp ist. Und das habe ich angefangen, das Buch Neuromancer. Das ist ein sehr berühmtes Science-Fiction-Buch. Man sieht schon, ich bin ein bisschen auf diesem Trip gerade im Sommer. Und da geht es eben um eine, das ist eben eine dystopische Welt, die da erzählt wird von William Gibson, der hat das 84, kam das raus und es geht eben um so, ja, die Welt besteht nur noch aus riesigen Städten und es gibt eine ganz große Kluft zwischen Arm und Reich, sehr hohe Gebäude, man kann sich quasi die Welt vorstellen wie im Film Blade Runner, aus Neonlichtern, große Megafirmen beherrschen die Welt. Und darin spielt eben so eine Geschichte von einem Hacker, von einem Datencowboy, der nennt sich Case und der muss dann eben ja gewisse Aufträge für erfüllen und so weiter. Es ist so ein bisschen so eine Hard-Boiled-Story, also so ein bisschen so eine Film-Noir-Story, so eine Detective. Und wenn man mit diesen Wörtern, die ich gerade gesagt habe, was anfangen kann, ist das Buch vielleicht was für einen. Ich habe es eben angefangen zu lesen und mir dann gedacht, eigentlich wäre es total toll, darüber einen Podcast zu machen und habe dann eben kurzerhand ein Podcast-Projekt gegründet, was Sprawl Radio heißt, was ich mit einem Freund betreibe, der das Buch auch liest. Und besonders in unserem Konzept ist, dass wir pro Folge immer nur einen Teil oder ein Kapitel des Buches vorstellen. Das Buch ist in Teil und Kapitel unterteilt, das ist ein bisschen kompliziert, jedenfalls einen Teil des Buches chronologisch lesen, aber immer nur so weit, dass wir für die Folge vorbereitet sind. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie das Buch ausgeht und kennen nicht das ganze Buch. Wir sind jetzt gerade bei Folge 2, das heißt, wir haben erst 2 Teile gelesen und sind gespannt, wie es weitergeht. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann hört euch den Podcast gerne an und lest das Buch gerne mit, weil das ist auf jeden Fall auch ein Sommerbuch. Es ist sehr episch und total interessant.
Ich wollte nur fragen, ach, jetzt Sommerlektüre ist jetzt episch. Das war noch nicht bei deinen Kategorien dabei.
Ja, also weil Die drei Sonnen ist ja auch ein Dreiteiler und Neuromancer ist ja auch eine Trilogie. Und da hat man auf jeden Fall viel dran zu lesen.
Warum eigentlich Sprawl Radio?
Der Sprawl ist ja übersetzt, bedeutet die Ausbreitung. Und so wird in dem Film die riesige Metropolenachse genannt, von Boston nach Atlanta. Der Sprawl. Und wir haben uns gedacht, ja, wir sind der Radiosender für den Sprawl. Es gibt ja auch einen Sprawl in Deutschland, nämlich das Ruhrgebiet. Das ist quasi der Sprawl. Es gibt ja tatsächlich Pläne, haben wir in unserer neuen Folge, die jetzt bald rauskommt, Folge Nummer 2. Vielleicht ist die auch schon raus, wenn unsere praktisch theoretisch Folge rauskommt. Da reden wir über Städte in der Science Fiction. Wir haben nämlich immer noch so ein kleines Nebenthema. Und da, ja, rede ich auch ein bisschen was über die Pläne zu einer Ruhrstadt erzählen, die es immer mal wieder gibt. Dass man quasi alle Städte im Ruhrgebiet, die ja sowieso schon fast eine Stadt sind, wirklich offiziell zusammenlegt. Über genau solche Themen reden wir halt auch, immer wieder über Science-Fiction-Tropes, die halt für die Analyse dieses Buches wichtig sind. Ich will es gar nicht Analyse nennen, was wir da machen. Wir reden halt als Nicht-Literaturwissenschaftler darüber.
Ja gut, man kann ja auch, also, man darf schon noch Analysen sagen, auch wenn man keine Literaturwissenschaftlerin ist. Ich würde niemals mich da über andere Menschen stellen, übrigens. Also das waren jetzt quasi noch so 2 Bonustipps, die Stefan für euch hat.
Genau, weil ich ja mein Buch Im Rausch der Stille, meine Empfehlung Nummer 1, gar nicht so viel verraten kann.
Ich hatte auch noch überlegt, ich habe natürlich auch noch diverse andere Tipps, das wollte ich jetzt einfach herausgreifen, weil mir das so einfach am meisten aktuell im Gedächtnis ist. Vor dem habe ich übrigens Lutz Seiler gelesen, Stern 111, auch Buchpreisträger, und ich sage zu Recht, ich fand das ein sehr gutes Buch und ich sage auch einfach, wie gesagt, gar nichts großartig dazu, ich fand das super. Ist für mich wirklich extrem literarisch, als wenn man das mag, dass man auch mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Es gibt einfach manchmal Bücher, die ich lese und ich denke mir, das ist wirklich Literatur. Also das finde ich einfach mal richtig beeindruckend. Ich finde, der kann einfach sehr viel. Dann, was habe ich dieses Jahr, habe ich auch noch gelesen und das, finde ich, kann man auch wirklich gut im Urlaub lesen, wenn man es so klischee-mäßig macht. Habe ich auch schon mehrfach empfohlen, glaube ich. Quality Land von Marc-Uwe Kling, auch nicht mehr neu. Habe ich aber auch erst dieses Jahr gelesen und fand es auch super. Passt auch ein bisschen eigentlich zu Dystopie und so, weil wir es eben auch schon mal kurz angerissen hatten. Aber ich finde es sehr unterhaltsam. Genau, und Sachbücher, da habe ich auch dieses Jahr einiges gelesen. Und wie gesagt, Exit Racism und alle möglichen zum Rassismus-Thema sind sowieso aktuell, glaube ich, sehr gesehen, Gott sei Dank. Und sind ja auch in den Bestsellerlisten teilweise extrem nach oben geklettert. Mhm. Wie zum Beispiel Me and White Supremacy von Laila F. Saad ist, glaube ich, New York Times auch Bestseller dann nochmal geworden. Und so weiter und so fort. Genau, ich habe auch noch Yalla Feminismus gelesen von der promovierten Rapperin Lady Bitchray. Genau, ich würde es jetzt, es gab Teile, die ich stärker fand und Teile, die ich nicht so gut fand, aber ich fand allgemeines irgendwie ganz amüsant. Mein Lieblingsausdruck war Fuckademia. Das ist so wahr. Alle, die irgendwie in der Wissenschaft arbeiten, können sich darunter, glaube ich, was vorstellen. Genau, und Wir sind das Klima habe ich noch gelesen von Saffron Furr. Dann haben wir jetzt nämlich auch schon Feminismus, Rassismus und Klimawandel abgedeckt. Ich glaube, für Leute, die sich schon länger damit befassen, ist da jetzt nicht mehr so viel Neues drin. Aber also für Leute, die vielleicht nochmal so ein bisschen ein paar Basic-Infos haben wollen, kann man auch sehr schnell lesen. Also kommt man ganz gut durch und ist dann... Da sind einfach wichtige Basic-Infos drin. Mhm. Und auch von jemandem, der auch so ein bisschen immer noch versucht sein, dem das alles bewusst ist und der vielleicht trotzdem selber noch sagt, ich kriege das aber trotzdem irgendwie nicht hin. Zum Beispiel mit dem Veganismus und so. Das ist, glaube ich, für manche Menschen ganz gut, weil wenn man immer nur so in Anführungszeichen perfekte Beispiele vor sich hat von Leuten, die schon super vegan und super grün sich verhalten, sind, das schreckt ja auch manche Leute ab. Genau. Und was ich aber noch ganz grundsätzlich nochmal zum Thema Sommerlektüre sagen wollte, und dafür danke ich jetzt nochmal Simon, also auch aus unserem praktisch-theoretisch-Team für diesen Hinweis. Es gab nämlich einen Artikel im New Yorker über, was ist eigentlich so dieser Summer Beach Read, also was ist das eigentlich? Und tatsächlich ist jetzt, ich glaube 2019, ist eine Geschichte der Sommerlektüre erschienen von einer Historikerin.
Oh.
Und das heißt Books for Idle Hours. Donna Harrington Lueker, ich weiß nicht genau, L-U-E-K-E-R. Genau, und die hat so ein bisschen ihren Ursprung tatsächlich im 19. Jahrhundert. Also ein bisschen, ne, Industrialisierung, die Leute mussten mal ein bisschen Spaß haben, der Tourismus ist angestiegen quasi und irgendwie wurde dann so dieses Format entwickelt, auch so ein bisschen für die Middle Class sozusagen, dass man auch mal so ein bisschen Bücher publiziert. Also eigentlich war das wirklich so ein, kann man sich ja auch schon so ein bisschen denken, dass Sommerlektüre so ein bisschen von den Publishing Houses und den Verlagen kommt und so, um vielleicht auch mal sich eine neue Zielgruppe und Leserinnen schafft zu erschließen. Und das fand ich irgendwie total spannend. Das ist so eine Art Kulturgeschichte der Sommerlektüre, wo das eigentlich herkommt. Natürlich auch so ein bisschen die junge Dame, die so ein bisschen airy soll, die Literatur, also auch kritisch natürlich mal wieder auf vielen Ebenen. Das ist da, glaube ich, so wie ich es jetzt bisher verstanden habe. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich finde es tatsächlich, bin jetzt eigentlich sehr interessiert, es zu lesen. So auch nochmal als ein bisschen wissenschaftliche Auseinandersetzung tatsächlich. Ich glaube, der Artikel hat so ein bisschen damit geschlossen, dass es ja auch eigentlich irgendwie legitim ist, wenn man so ein bisschen diesen Beach-Read hat, der einem, also das sind halt viele Bücher, die Autoren behandelt, sind auch relativ unbekannt heutzutage, weil sie eben auch so in ganz spezifischen Zeiten so ganz leichte Themen oder vielleicht nicht unbedingt nur leichte Themen, aber bestimmte Themen behandelt haben, die jetzt eben nicht zu Klassikern geworden sind. Und das fand ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. So, die haben ja trotzdem ihre Daseinsberechtigung und es ist ja trotzdem ganz spannend, sich das nochmal alles aufzeigen zu lassen. Und was irgendwie auch noch wieder so ein bisschen den Bogen schließt zum Rassismus, gab es natürlich auch schon schwarze Menschen aus der Mittelschicht, die sich auch leisten konnten zu verreisen und trotzdem, und die wurden aber zum Beispiel in diesen Texten und Romanen gar nicht dargestellt, weil es dann häufig wieder so war, ja okay, dann war man vielleicht das Dienstmädchen oder so und das auch damals schon so ein Problem war noch mit dem Hinterherkommen von bestimmten Figuren und der Realität und die Menschen sich da auch wieder nicht wiedergefunden haben. Also ja, das fand ich nochmal sehr spannend, dass es da passenderweise vor nicht allzu langer Zeit auch eine Abhandlung zu gab. Also wenn ihr euch nochmal ein bisschen damit auseinandersetzen wollt, was es eigentlich mit diesem ominösen Sommerlektüren-Ding auf sich hat, dann schaut euch das doch an. Wir haben es ja eigentlich jetzt auch schon ein bisschen dekonstruiert, indem wir so ganz andere Tipps gegeben haben vielleicht.
Genau. Ja, das ist ein super Tipp, Rebecca. Dann können wir jetzt ja alles vergessen, was wir bisher erwähnt haben. Einfach müssen wir alle das Buch jetzt durchlesen. Da sind wir gut informiert auf einer Meta-Ebene.
Und dann machen wir Buchclub und reden drüber.
Genau, ja, Buchclub müssen wir eh machen und gucken, ob wir alle Versprechungen und alle Vorhaben eingehalten haben, die wir uns jetzt selber gemacht haben, was wir lesen wollen. Jetzt, wo du sagst, ja, Reiseliteratur und Rassismus, das Thema, das ist in einem Roman, den ich auch noch auf meinem Pile of Shame habe, kommt das auch prominent vor. Auch empfehlenswert, den jetzt noch dieses Jahr zu lesen, weil da kommt eine Serie, wird dazu produziert, von dem mir sehr geliebten Jordan Peele, der auch Horrorfilme zu diesem Thema macht, zum Thema Rassismus tatsächlich. Und das Buch, was ich meine, ist von Matt Ruff und heißt Lovecraft Country. Das setzt sich wohl kritisch mit dem Autor Lovecraft auseinander, der nämlich eben auch sich nicht gerade durch antirassistische Äußerungen ja verdienlich gemacht hat, leider, in seinen Briefen. Und in dem Buch geht es, ich habe es leider noch nicht gelesen, nur die ersten Seiten, weil ich habe dann andere Pläne, wollte das erstmal aufschieben. Da geht es um, ja, um die Zeit in Amerika, die unter den, ich glaube, es sind die Jim Crow Laws, also diese Separate but Equal Zeit. Und da geht es um einen jungen Menschen, um einen, ja, um einen POC-Menschen, der von Süd nach Nord reist und der hat einen Negro Travel Guide dabei. Das ist, glaube ich, fiktiv. Es ist aber ein Buch, in dem drin steht, wo man denn als schwarzer Mensch essen gehen kann und wo man übernachten kann. Und darum, das sind so die ersten Seiten des Buches und da wird schon aufgezeigt, worum es dann geht. Also um dieses Thema eben, aber auch um ein Horrorthema, deswegen eben auch die Adaption von Jordan Peele, die jetzt aussteht. Mhm. Finde ich sehr spannend. Und wenn du Wissenschaft erwähnst, habe ich auch noch ein gutes Buch, was auch was mit Tourismus zu tun hat. Das will ich nämlich diesen Sommer auch noch lesen, weil es auch was mit unserem Projekt zu Preis und Wert zu tun hat. Das habe ich mir heute auch erst gekauft mit den Reklams zusammen. Monatsanfang, deswegen konnte ich mir das noch leisten, von Luc Boltanski und Arnaud Esquire. Das sind zwei Franzosen. Luc Boltanski könnte man ja auch kennen, ist ein sehr berühmter Soziologe. Das Buch heißt Bereicherung, eine Kritik der Ware. Und da geht es unter anderem darum, wie Tourismus- und Kulturindustrie zur modernen Warenform wird, also wie das marktförmig gemacht wird, bin ich sehr gespannt darauf. Und es gibt eben auch ja Kapitel darüber, wie Werte eigentlich entstehen und dass es verschiedene Rechtfertigungen von Werten und Preisen eben gibt, gerade auch in diesen Branchen. Tourismus ist natürlich besonders spannend für den Sommer, deswegen bin ich auf das Buch sehr gespannt. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Es ist nämlich, ich glaube, wenn man nicht das Literaturverzeichnis und den Anhang mitliest, sind es 700 Seiten oder 600 Seiten. Ja. Und ich hoffe, ich schaffe das bis in ein, zwei Wochen, habe ich gedacht, will ich das durchhaben. Ja, ich bin gespannt. Deswegen müssten wir eigentlich da nochmal den Check machen, ob wir es eingehalten haben, unsere
Vorhaben. Also die nimmst du alle mit in Urlaub?
Ich nehme nur das Buch mit in den Urlaub, also Luc Boltanski. Mit ja. Die drei Sonnen mache ich jetzt Pause quasi, das nehme ich nicht mit. Das ist zu groß. Und also eben den die
Sandmann
beiden.
Sandmann und so? Hm? Sandmann nimmst du mit.
Sandmann und Sigmund Freud lese ich ja privat sozusagen. Und das ist ein bisschen für die Arbeit Bereicherung.
Ja.
Genau, weil ich auch Lust drauf habe, das noch, seid ihr nämlich gut versorgt mit unseren Tipps. Wenn ihr das auch interessant findet und das wirklich euch besorgt, dann ja, sind wir gespannt auf eure Meinung. Wir haben noch eine Zuschrift bekommen auf meine Instagram-Anfrage, die ich gestern für uns gepostet habe. Und zwar wollten wir von euch wissen, was eigentlich eure Auffassung von Sommerliteratur sind. Und es kam bis heute keine Antworten, außer eine. Und die fand ich sehr schön, dass man nämlich, wenn man zu zweit in den Urlaub fährt, mit Partnerin, Partner, Freund, Freundin, wie auch immer, dann könnte man ein Buch mitnehmen, was man sich gut teilen kann, wo der andere auch Lust drauf hat. Finde ich einen sehr schönen Hinweis nochmal.
Schön.
Ja gut, das war jetzt unsere Jubiläumsfolge und was haben wir denn noch zu sagen? Es waren jetzt 20 Folgen voller Spannung, Wissenschaft und Spaß, kann man sagen. Das ist jetzt sehr besonders, dass wir eigentlich echt nochmal interessante Erfahrungen machen konnten in den letzten Monaten. Seitdem das mit Corona eben ja so ein Thema ist, haben wir eigentlich nur noch über Zoom unsere Podcasts aufgezeichnet oder vielmehr über Zoom kommuniziert, was eigentlich jetzt nicht besonders schlimm war, kann man sagen. Ich fand es eigentlich eine ganz interessante Erfahrung und hat ja uns irgendwie auch interessante Gäste eingebracht.
Genau, wir haben uns dann nämlich einfach gedacht, schlau wie wir sind, dass wir natürlich Leute anfragen, die selber am besten auch irgendwelche Art von Equipment haben und so ein bisschen daran gewöhnt sind, remote in so ein Mikro zu reden, weil das ist ja mit Leuten, die wir teilweise vor Ort hatten, die noch nie sowas gemacht haben, immer ist ja auch eine kleine Überwindung. Genau, deswegen hatten wir ja drei sehr nette Gäste zuletzt, die auch schon richtige Podcast-Profis waren. Und es war natürlich sehr cool, dass wir uns mit denen dann einfach mal austauschen konnten. Also von daher hatte das auch irgendwie sein Gutes, weil man ja doch dann, also ich meine, es ist ja auch sinnvoll, dass man vor Ort so ein bisschen guckt, wen hat man da eigentlich, mit wem kann man da sprechen. Aber das fand ich eigentlich super, hat sehr gut funktioniert.
Ja, deswegen eigentlich nochmal so ein bisschen ja die Bitte oder der Aufruf von euch, wenn ihr denn ja Fragen oder Gäste habt, die ihr mal gerne hören würdet bei uns, bietet sich das jetzt vielleicht besonders an, weil wenn ihr vielleicht eben andere Wissenschaftspodcasts kennt, wo ihr mal gerne eine Verbindung, Crossover haben möchtet, dann ja, schreibt uns gerne mal, weil nicht, dass uns die Ideen ausgehen, aber wir sind natürlich auch immer offen für Vorschläge und gehen die dann auch gerne an.
Wie bei so Serien früher. Oder?
Batman gegen Superman.
Wir fangen an zu palavern, deswegen ist es bestimmt genau. Ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wir hoffen, euch haben unsere Tipps gefallen und was hat Stefan schon gesagt, aber lasst uns auf jeden Fall wissen, wenn ihr irgendwas davon jetzt lesen wollt, weil ihr das interessant fandet oder was ihr generell von Sommerlektüre haltet und was eure Sommerlektüren sind, das könnt ihr immer mit uns teilen und zwar über all unsere Plattformen.
Schreibt es in die Comments, zum Beispiel bei Twitter, Instagram oder per Mail, praktisch-theoretisch @uni-bielefeld.de. Ja, ich muss gerade schon lachen, weil Rebecca sieht mich ja und ich glaube, siehst du auch die Schweißperlen auf meiner Stirn?
Nee.
Ich könnte aber mal mit meinen Eiswürfeln im Glas klimpern, das klingt so sehr sommerlich, glaube ich.
Aber draußen ist es jetzt übrigens noch wärmer als drin mittlerweile. Denn heute ist, wie gesagt, wir haben echt einen richtig guten Tag ausgewählt, um diese Folge auszuwählen, weil es endlich mal wieder ein bisschen sommerlich ist.
Stimmt. Oder keinen guten Tag, weil wir jetzt drin hocken und Podcast aufnehmen.
Naja, wir fahren ja bald in Urlaub.
Genau.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Ja, ich hoffe, ihr macht die Reise weiter mit uns auf die nächsten 20 Folgen unsere Podcast-Karriere weiter. Und in diesem Sinne, ja, viel Spaß beim Hören. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.